Sousedé.
Hier sind Nachbarn, die Sendung nicht nur für die deutsche Minderheit in Tschechien. Im Studio sind Iveta Demeterová und Mole Richard Šulko.
Tady jsou Sousedé, pořad nejen pro německou menšinu v České republice. Ve studiu jsou Iveta Demeterová a Mole Richard Šulko.
In der heutigen Sendung bringen wir eine Besonderheit. Interview in Egerländer Mundart mit Werner Kraus, dem Inhaber vom Egerländer Hof in Karlsbad. In der gemütlichen Stube beim Kaffee und Kuchen sprach ich mit ihm über sein Leben. Ein Leben, welches ein verbliebener Deutscher und Unternehmer zuerst in der Tschechoslowakei und heute in der Tschechischen Republik hat.
Na úvod dnešního vydání jsme připravili zajímavost. Rozhovor s Wernerem Krausem z Karlových Varů, který je celý vedený v egerlandském, tedy chebském nářečí. O životě potomka neodsunutých Němců si s panem Krausem u kávy a koláče povídal kolega Richard Šulko. Pořádně se soustřeďte na chebské nářečí. Je to totiž potřeba.
Jene, tu píse Ichte Egerlande.
No jo.
Wann und wo bist du auf die Welt gekommen?
Grüß Gott, mein Name ist Werner Kraus. Ich bin in Sokolov, ehemaligen Volkenau an der Irche, geboren und bin in der deutschen Familie aufgewachsen. Meine Eltern, meine Mutter war aus der Stadt, mein Vater war aus dem Tuintierfle, aus dem Kaiserwald, also das heißt zwischen Volkenau und Marienburg. Der hat mir den Krieg, wo wir Kriegsende war, ist er im Sommer 1945 heimgekommen, aber das Gebiet, wo das durch war, war ein Militärsperrgebiet und da hat er mich voll genau bleiben. Hat angefangen gleich in der Werkstatt als Zimmerer am Bauhof, wo die haben eigentlich für den Bergbau gearbeitet und die Leute haben sie da behalten. Der Rest der Familie wurde vertrieben. Meistens in der Russenzone, also Thüringer, Sachsen-Anhalt. Und durch die Heirat konnte meine Mutter auch da bleiben. Und haben sie eine Familie gegründet. Und dann haben sie zwei Kinder gehabt. Und ich war der mittlere Bau. Und 1960 bin ich in die Schule gekommen. Hab aber fast nicht Tschechisch gekannt, weil ich mehr Deutsch gehört hatte. Großmutter, die hat überhaupt nicht Tschechisch gekannt. Meine Eltern waren damals noch jung, die haben sich so angelernt irgendwie. Na, und da bin ich auf der Straße aufgewachsen mit viel deutschen Kindern, weil ich vorhin genau durch den Bergbau eben viele Familien verblieben sind. 1960 bin ich einfach in die Schule gegangen. Da war es nur ein Sprung in dem Sinne, 68, weil der Russ einmarschiert ist, hat uns meine Mama aufgeweckt, hat geweint, hat gedacht, der Krieg fängt an, die Panzer sind vorbeigefahren am Fenster. Und es war natürlich eine schlimme Zeit für die Eltern, was sie einen Krieg nicht gemacht haben. Ich als Bau, ich war damals nicht einmal 40, haben wir dann mit dem Vorradler herumgefahren. Da waren wir zwischen Panzern haben wir gefahren, wo gestanden sind gegen die Falkenauer Kaserne. Und haben eigentlich nur Spaß gehabt. Aber wir haben es sehr verstanden, ganz einfach. Na, 1970 bin ich in die Lehre gegangen, habe Autoschluss erklärt. Und später habe ich dann meine Frau kennengelernt, die war aus Karlsbad und da haben wir geheiratet und seitdem bin ich in Karlsbad. Als Schlosser, Autoschlosser gearbeitet, habe als LKW-Fahrer gearbeitet und in der Zwischenzeit habe ich 5 Jahre Amtsschule besucht und habe dann zum Schluss Abitur abgelegt, technisches und habe angefangen bei der Reifenfirma einen technischen Dienst zu machen. War in Ordnung, nicht viel Arbeit gehabt, aber auch nichts verdient gehabt. Aber in der Zwischenzeit bin ich in Wochenends und Feiertage habe ich gejobbt als Kellner. Und das hat mir so gefallen, weil damals noch viele deutsche Gäste da waren und die haben sich gewundert, dass ich nur in England
rechne.
Und da habe ich gekündigt und bin dann zu dem staatlichen Betrieb übergegangen. Dann war die Zeit, vor die Wende, und das war schon ziemlich schlimm, aber mir hat keiner nichts mehr gekauft, es war nichts mehr da, keine Zukunft. Und da hat meine Frau als Tschechin gesagt, wir stellen einen Antrag, wenn es so weitergeht, gehen wir raus. oder versucht man es halt. Ne?
Das war 88 oder so?
88, 88, 88. Ja, ja. Na, aber ist die Wendezeit gekommen, 89, und da haben wir gewusst, dass es Änderungen gibt und da haben wir versucht, sich anpassen in dem Sinne, weil wir gewusst haben, ohne Jobs können wir nicht mehr halten. Und da bin ich dann zufällig eigentlich ins Haus, also Heid Echelender Hof, damals mit anderen tschechischen Namen, das ist egal, eingekommen, habe die Ruine gesehen und habe mir vorgestellt, wie das war, wenn man es umenden lädt und da wird das Haus draus machen. Und das ist uns gelungen. Wir haben dann in der Arbeit gekündigt und natürlich das da gemacht. Und waren zur Miete drin und nach 3 Jahren haben sie uns das Haus verkauft und sie haben schon eigentlich zweimal anreißen, weil es nur im schlechten Zustand war. Und da haben wir uns angehängt und wie gesagt, 91 auf 92 haben wir, 91 haben wir renoviert, 2 auf 92 Silvester haben wir aufgemacht. Und dann haben wir 28 Jahre ein Wirtshaus gefeiert. Und in der Zeit bin ich dann noch in die Rente gegangen. Es war ein Problem mit Personal, aber in dem Sinne, weil ich in die Rente gegangen bin, haben wir aufgehört. Und das Haus benutzen wir als Hotel mit Frühstück, also gar nicht heutzutage. Und meine Frau arbeitet noch gern. Wir wohnen inzwischen auch da, wir haben eine Wohnung da im Haus. Und der Bau soll es übernehmen, wunderbar. Ich genieße jetzt mein Leben. Ich bin jetzt seit 7 Jahren, wie gesagt, in der Rente. Ich lebe eigentlich am Wochenende in Heißler, nicht weit von Karlsboot, Richtung Erzgebirg. Da habe ich mein Heißerl am Deich, da kann ich angeln. Da kann ich Vorarl fahren, jeden Tag spiele Tischtennis. Oh, ich genieße das Leben.
Schönes Leben als Hoteliers im Ruhestand.
Im Ruhestand, genau.
Das war der erste Teil des Medaillons über Werner Kraus aus Karlsbad. Den zweiten Teil hören Sie nächste Woche.
Pan Werner Kraus se narodil 9 let po válce v Sokolově. Jeho otec pracoval v dolech, proto mohl i po odsunu v Československu zůstat, stejně jako jeho žena, maminka pana Krause, se kterou se po válce oženil a založil rodinu se 3 dětmi. Zbytek rodiny byl nuceně vysídlen, převážně do sovětské okupační zóny. Krausovi ale nebyly jediná německá rodina v okolí. Němců, kteří nebyli odsunuti kvůli práci, tu bylo víc. Werner Kraus se vyučil autozámečníkem, později si při práci udělal maturitu a pak pracoval v podniku vyrábějícím pneumatiky. O víkendech a svátcích si přivydělával jako číšník. Práce se mu natolik zalíbila, že po sametové revoluci s manželkou zakoupili chátrající hotel v centru Karlových Varů. Opravili ho a vybavili ho v tradičním egerlandském stylu. Hotel rodina úspěšně provozuje dodnes. Pan Kraus je ale nejraději na chalupě za městem, kde odpočívá. Druhou část rozhovoru si můžete poslechnout za týden.
In den nächsten Minuten geht es wieder zurück nach Dresden, an die Elbe, zur Ruine der Carola-Brücke. Sie haben vielleicht gehört, dass Anfang Januar nach vielen Monaten das erste Schiff aus Böhmen an den Ruinen der Brücke vorbeifuhr. Was passiert als nächstes mit der Brücke? Das erfuhr Redakteurin Leonie Kipka von unserem Partnersender MDR.
V příštích minutách se opět vydáme do Drážďan k Labi, ke zřícenému mostu Karola. Možná jste slyšeli, že kolem trosek mostu se na začátku ledna po dlouhých měsících projela první loď z Česka. Co bude s mostem dál? To zjišťovala redaktorka Leonie Kipka z naší partnerské stanice MDR.
Blickt man auf die Carola-Brücke oder besser gesagt auf das, was davon noch übrig ist, hat man ziemlich genaue Vorstellungen, wie sich so ein Brückeneinsturz anhören könnte. Und so ein Spannradbruch, der dazu führt... Genau dieses Geräusch hat es in den letzten Tagen 7-mal gegeben. Brückenexperte Steffen Marx von der TU Dresden erklärt.
Wir kennen aber natürlich nicht den Schaden der Vergangenheit. Das heißt, ein einziger Drahtbruch kann jetzt ausreichen, um den Einsturz dieses Bauwerks zu verursachen.
Trotzdem herrscht am Elbufer bei der Carola-Brücke noch keine Panik. Viele der Passanten glauben nicht, dass die Brücke in den nächsten Tagen weiter einstürzt.
Wenn da keine Belastung oben drauf ist.
Aber jetzt kann ja nicht mehr so sehr viel passieren, wenn ihr Geschiss abgeschlossen ist.
gesperrt ist. Also ist man erstmal auf der sicheren Seite jetzt.
Doch Experte Marx warnt, auch ohne Verkehr steht die Brücke unter enormer Belastung. Allein durch ihr Eigengewicht und die starken Temperaturschwankungen der letzten Tage. Das könnte weitere Schäden verursachen und der nächste Brückenzug in der Elbe landen. Er empfiehlt ganz klar einen schnellen Abriss. Das wünschten sich auch viele Dresdner.
Ich finde es scheiße, dass hier nicht weitergeht und dass das ewig und ewig dauert in Deutschland. Genauso, wenn die dann neu gebaut wird, was sagen sie, 27, da haben andere ganze Städte schon hochgezogen.
Aber das spiegelt ja auch so den Baufortschritt in Deutschland überhaupt wieder, ne? Wie schnell bei uns alles geht oder eben nicht geht.
Das ist traurig, dass sowas passieren kann überhaupt.
Also ich hätte es sofort abgerissen. Alles komplett weg.
Immer wieder treten Passanten an den Bauzaun heran und schauen sich die eingestürzte Brücke aus der Nähe an.
Die zeigt mir den Zustand der Gesellschaft. Das ist verheerend.
Das ist ja ein Blickfänger, diese Brücke. Durchaus.
Dresden ist krank und muss wieder geheilt werden. Das war mein Gedanke gerade, als ich drauf geguckt habe.
Mich touchiert das relativ wenig, muss ich sagen.
Deutsche Ingenieurskunst. Wir würden sagen Bachelor-Ingenieure.
Während ich früher nie darüber nachgedacht habe, wenn ich über eine Brücke fuhr, was da passieren könnte, denke ich das jetzt doch schon manchmal, ja.
So said it. Im letzten Jubiläum der Woche, im Februar, stellen wir einen weiteren interessanten Einheimischen vor. Diesmal ist es der prominente Biochemiker Robert Timpel. Timpel wurde am 4. März 1936 in Friedrichsdorf bei Iglau geboren. Von dort wurde die Familie nach Sachsen-Anhalt vertrieben, wo sie bis 1954 lebte. Danach ging Robert nach Wien, um Chemie zu studieren. Er setzte sein Studium an den Universitäten München und Graz fort. 1966 kehrte er nach München zurück, um seine wissenschaftliche Karriere am Institut für Immunologie zu beginnen. 3 Jahre später wurde er am renommierten Max-Planck-Institut für Biochemie in München angenommen, wo er bis zu seinem Lebensende arbeitete. Seit 1992 leitete Robert Timpel dieses Institut. Er beschäftigte sich mit der Erforschung von Kollagenen und der extrazellulären Matrix, also der Zwischenzellsubstanz. Er war einer der weltweit führenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Er legte den Grundstein für die moderne Forschung, die Basaltmembranen. Timpel ist der Entdecker mehrerer Proteine. Das bedeutendste davon war das Laminin, das er gemeinsam mit dem amerikanischen Wissenschaftler George Martin entdeckte. Darüber hinaus unterstützte und förderte Robert Timpel die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit. Für seine wissenschaftlichen Arbeiten erhielt er zahlreiche deutsche und ausländische Auszeichnungen. Dass er seinen Geburtsort nicht vergessen hat, beweist seine Mitgliedschaft in der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste. Robert Timpel starb im Jahr 2003. Die International Society for Intercellular Biology, Matrix Biology, verleiht ihm zu Ehren seit 2004 den Robert Timpel Award.
V závěrečném výročí týdne si představíme dalšího zajímavého rodáka. Tentokrát to bude významný biochemik Robert Timpel. Narodil se 4. března 1936 v Bedřichově u Jihlavy. Odtud byla rodina vysídlena do Saska-Anhaltska, kde žil až do roku 1954. Pak Robert odešel do Vídně studovat chemii. Ve studiu pokračoval na univerzitách v Mnichově a Štýrském Hradci. V roce 1966 se vrátil do Mnichova, aby tu zahájil svou vědeckou kariéru na ústavu imunologie. O 3 roky později byl přijat na prestižním institutu Maxe Plancka pro biochemii v Mnichově, kde působil až do konce života. Od roku 1992 Robert Timpel tento ústav vedl. Zabýval se zde výzkumem kolagenů a mezibuněčné hmoty. V této oblasti patřil k předním světovým vědcům. Položil základy moderního výzkumu tzv. Bazálních membrán. Timpel je objevitel několika proteinů. Tím nejvýznamnějším je laminin, který objevil společně s americkým vědcem Georgem Martinem. Robert Timpel také podporoval a pěstoval mezinárodní vědeckou spolupráci. Za svou vědeckou práci získal celou řadu německých i zahraničních vyznamenání. O tom, že nezapomínal na místo svého narození, svědčí jeho členství v Sudetoněmecké akademii věd a umění. Rupert Timpel zemřel v roce 2003. Mezinárodní společnost pro mezibuněčnou biologii na jeho počest uděluje od roku 2004 cenu Ruperta Timpla. Sousedé.